Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Jesaja 60, Vers 2 war vor 2 Wochen der Wochenspruch in der evangelischen Kirche. Ich habe mir überlegt, was nehme ich für einen Text für meine Predigt. Und dann habe ich mich einmal inspirieren lassen von dem Predigtplan der evangelischen Kirche. Also am 27. Januar gab es also diesen Wochenspruch und dann einen Predigttext. Und der Predigttext, der steht dann im 2. Mose Kapitel 3, die Verse 1 bis 15. Das Volk Israel war im Dunkeln, aber über dem Volk Israel strahlte der Herr auf und hat es dann geleitet und geführt. Ich lese jetzt einmal den Text in 2. Mose 3, die Verse 1 bis 15. Mose aber hütete die Schafe Jitrus, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Lande hinaufführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt, in das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen dann sagen? Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde und sprach, du sollst zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. In manchen Übersetzungen steht auch, ich bin, der ich bin. Also das gibt es beides. Beides sind Namen für Gott. Und Gott sprach weiter zu Mose, du sollst zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem er mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Wir kennen fast alle den Lebenslauf des Mose. Er wurde geboren in eine levitische Familie während der Zeit des israelitischen Volkes in Ägypten und der zunehmenden Bedrängnis durch die Ägypter. Er war nicht der Erstgeborene. Ein Mädchen, eine große Schwester gab es jedenfalls schon, sonst hätte sie ja nicht dafür sorgen können, dass das in einem Körbchen auf dem Nil versteckte Baby, gefunden von einer pharaonischen Prinzessin, in die Pflege der leiblichen Mutter kam. Als er entwöhnt war, kam Mose zu jener Prinzessin, die ihn weiter erzog, bildete und ausbildete, wahrscheinlich um ihn als Thronfolger ins Mächte- und Ränkespiel am pharaonischen Hof zu bringen. Aber die frühkindliche Prägung hat offensichtlich genügt, dass sich der kleine Heranwachsende und auch der schon herangewachsene Mose mehr mit dem israelitischen als dem ägyptischen Volk verbunden fühlte, auch wenn er als Ziehsohn der Prinzessin wohl keinerlei Mangel und Drangsal ausgesetzt war. Die Bindung an die leibliche Familie war einfach stärker. Sonst hätte es auch nicht dazu kommen können, dass Mose zum Mörder an einem ägyptischen Aufseher wurde, was entdeckt wurde und ihn zur Flucht trieb nach Midian. Wir wissen nicht genau, wie alt Mose zu dem Zeitpunkt war. Dem jugendlichen Heißsporn nachzuurteilen, hätte ich gedacht, so um Mitte 20, Anfang 30. Aber er kann auch genauso gut schon 40 Jahre alt gewesen sein. Wir wissen aber aus der Schrift, dass er, als er vor den Pharao trat, 80 Jahre alt war und mit 120 Jahren gestorben ist. Das ist ein Leben. Erst behütet in der Familie, dann die Trennung und die Ausbildung am Hof des Pharao, dann eine Unbeherrschtheit in der Meinung, etwas Gutes zu tun, dann die Flucht, was ihn auf einmal ganz ohne Familie, ohne Freunde und ohne Verbündete alleine auf sich gestellt sein ließ. Es wird uns nicht berichtet, dass Mose aufgrund eines Auftrags Gottes den Ägypter getötet hätte. Es war wohl eher sein fleischlicher Zorn. Es wird uns auch nicht berichtet, dass Gott ihm befohlen hätte, Ägypten zu verlassen. Nein, es war die Furcht vor der ägyptischen Justiz. Es wird uns auch nicht berichtet, dass Mose sich vor dieser wundersamen Erscheinung am Dornbusch bekehrt hätte. Ich habe nichts von Reue über jenen Mord in Ägypten gelesen. Aber nun endete sich sowieso alles grundlegend. Nehmen wir mal so die Mitte zwischen Baby und 80, in etwa das Alter von 40 Jahren haben, haben wir in der Regel unsere Berufsausbildung abgeschlossen, stecken mitten im Erwerbsleben und haben vielleicht auch schon eine Familie gegründet. Letzteres war bei Mose offensichtlich noch nicht der Fall. Aber er hatte bereits eine gewisse Stellung in der Gesellschaft und plötzlich musste er alles aufgeben und stehen und liegen lassen. Es war ja auch schon das zweite Mal, dass er seine Umgebung wechseln musste. Das erste Mal war der Abschied von der Familie bzw. der Umzug an den pharaonischen Hof. Auch uns passiert es bisweilen, dass sich unsere Lebenssituation ändert. Natürlich werden wir es bedauern, wenn wir etwas hinter uns lassen müssen, doch so eröffnen sich uns oft neue Möglichkeiten und Chancen. Das Gedicht Stufen von Hermann Hesse lässt grüßen. Aber obwohl Mose zum Mörder geworden war, ist er doch eigentlich ein anständiger Kerl, denn er half den Töchtern Jitrus gegen die anderen Hirten beim Tränken ihrer Schafe, was letztlich dazu führte, dass er bei Jitro bleiben konnte und sogar eine der Töchter Jitrus zur Frau bekam. So wurde er zum Schafhirten im Lande Midian. Er hatte seine kleine Familie, ein Heim und ein Auskommen. In dieser Zeit hatte Mose wohl eher ein geruhsames Leben. Man liest nicht viel darüber. Er hütete halt die Schafe seines Schwiegervaters. Vielleicht musste er sich ab und zu mal gegen andere Hirten durchsetzen, aber im Grunde ist es, denke ich, eher ein ruhiges Leben gewesen. Unterbrochen von den Feiern bei der Schafschur und Erntedank und oder Ähnlichem. Und das mindestens 40 Jahre lang. Damals gab es noch keinen Fernseher, kein Internet, kein Handy, nichts. Noch nicht einmal Fußball. Langweilig, ne? Wenn er viel Abwechslung hatte, dann abends, wenn er nach Hause kam, in den Kreis der Familie Jitrus, wenn er denn überhaupt jeden Abend nach Hause kam, manchmal sind die ja auch tagelang auf dem Feld geblieben. Ansonsten wird er wohl nicht viel zu sagen gehabt haben, denn mit den Schafen kann man sich ja nicht wirklich unterhalten. Das kann einen Menschen auf die Dauer schon schweigsam machen. Mittlerweile ist er auch schon an die 80 Jahre alt. Auch für damalige Verhältnisse kein junger Hüpfer mehr. In der Regel bereitet man sich auf den Lebensabend vor. Das heißt, in unserer Zeit, in unserem Land, ist man da schon circa 15 Jahre lang Rentner und denkt eher an die Aktualisierung der Patientenverfügung und verbringt mehr Zeit in Arztwartezimmern oder überlegt, ins Altersheim zu ziehen. Für Mose scheint es aber nicht mehr ganz so geruhsam weiterzugehen. Der brennende Dornbusch ist ein Signal, um die Aufmerksamkeit des Mose zu erregen. Das Signal kam an. Denn es führte Mose zu dem Entschluss, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Mose war trotz seines Alters und der Gleichförmigkeit der letzten 40 Jahre seines Lebens neugierig genug geblieben, um dem seltsamen Phänomen auf den Grund zu gehen. Doch was ihm dort begegnete, war für ihn ganz neu. Noch nie hatte Gott mit ihm geredet. Gott hatte wohl seine Hand über seinem Leben gehalten, ihn wunderbar errettet, sein Leben gelenkt. Aber alles, ohne dass Gott auch nur ein einziges Wort zu Mose geredet hätte. Wir wissen ja nicht mal, ob Mose gebetet hat. Erst ruft Gott den Mose bei seinem Namen und das Erste, was Mose danach zu hören bekam, war die Anweisung, die Schuhe auszuziehen, weil der Ort heilig wäre, an dem Mose sich befand. Was macht einen Ort heilig? War der Ort heilig gewesen, bevor der Dornbusch dort brannte? War er danach heilig? Gut, es war der Berg Gottes. Davor und danach war es meiner Meinung nach eigentlich ein Stück normales Land. Aber während Gottes Anwesenheit war das Land bestimmt heilig. Gottes Gegenwart heiligt alles und jeden. Heiligt Land, Haus, Dornbüsche und vor allem Menschen. Mein Gebet ist, dass Gott in mir ist, mit seinem Heiligen Geist, mit seinem Feuer, das brennt, aber nicht verzehrt, denn dann bin auch ich heilig. Und Mose war so voller Ehrfurcht, als Gott sich ihm vorgestellt hat, als der Gott seiner, Moses, Väter, dass er sein Gesicht verhüllte. Langsam dämmerte ihm, wer dieser Gott war. Dieser Gott hat sich zu seinem Volk bekannt, hat seine Liebe gezeigt und hat Mose seine Pläne wissen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass sich plötzlich die ganze verdrängte Kindheit und Gefühle der Zugehörigkeit zum israelitischen Volk, auch seine Zeit am Hof, der Mord und die Flucht aus Ägypten, mit Macht wieder in Moses Bewusstsein geschoben haben. Wer einmal versucht hat, mit einem Hirten mit 40 Jahren Berufserfahrung ins Gespräch zu kommen, weiß, dass das gar nicht so leicht ist. Es grenzt schon fast ein Wunder. Und wenn Hirten schon mal sprechen, dann lohnt es sich hinzuhören. Mose hat sich nicht zu irgendeiner Aussage hinreißen lassen. Er sagt nichts, aber er fragt. Er stellt zwei Fragen, die es in sich haben. Wer bin ich? Lauten seine ersten Worte, dass ich zum Pharao gehe und ihm den Auszug der Israeliten ankündige. Da spürt man vielleicht noch seine damalige Erziehung. Geh nur zum König, wenn du gerufen wirst. Da spürt man auch noch mehr. Da spürt man Vorsicht und Zurückhaltung. Mose wurde ja auch in Ägypten gesucht, weil er einen Menschen umgebracht hatte. Und dahin sollte er jetzt zurück. Wer bin ich? Und dann die zweite Frage. Gesetzt den Fall, ich machte mich auf und ginge nach Ägypten und sagte, Gott hat mich gesandt und sie fragten mich, wie ist sein Name, was soll ich dann sagen? Ein Hirte und zwei Fragen. Wer bin ich und wer bist du? Und wie antwortet Gott? Sehr verschieden. Auf die Frage, wer bist du, Gott, antwortete er, ich werde sein oder ich bin, der ich bin oder ich werde sein. Die ewige Zukunft oder die ewige Gegenwart, Futur und Präsens, immer gegenwärtig. Mose war ja 40 Jahre von seinem Volk getrennt. Er brauchte einen Namen, den sein Volk kennen würde. Und diesen Namen kannten die Israeliten. Und auf die Frage des Mose nach sich selbst antwortete Gott, ich werde mit dir sein. Und darin, in diesen beiden Antworten, liegt eigentlich schon fast das ganze Evangelium. Gottes Antwort ist verblüffend. Wer bin ich und wer sind wir? Ich bin die, mit der Gott ist. Du bist diejenige, mit der Gott ist. Du bist derjenige, mit dem Gott ist. Die Beziehung zwischen Mose und Gott war immer eine besondere. Gott war schließlich auch mit Miriam und mit Aaron. Und doch war Mose mit Gott im direkten Gespräch verbunden. Das vor allem, aber bestimmt auch Moses ursprüngliche Ausbildung machten ihn zu diesem fähigen Mann, der dann 40 Jahre lang an der Seite Gottes das Volk Israel mit Umwegen bis an sein Ziel führen konnte. Ich weiß, dass Gott mit mir ist, aber die direkte Ansprache habe ich noch nicht oft vernommen. Ich wünsche mir, Gottes Stimme noch besser zu hören, beziehungsweise aufmerksamer zu sein, damit ich Gottes Willen besser tun kann. Und da schlägt sich für mich auch eine Brücke zu Jesus, wenn er in Johannes 10 sagt, dass wir seine Schafe sind und seine Stimme hören. Wer bin ich? Ein bisschen bleibt die Frage doch noch offen. Und Menschen haben sie sich immer wieder gestellt. Viele sind an ihr verzweifelt, weil sie mehr sein wollten, als sie konnten. Andere, weil sie schlechter von sich dachten, als sie waren. Und einer, der nicht verzweifelt ist, aber ermordet wurde, Dietrich Bonhoeffer, der hat eine Antwort gegeben, die nachzulesen sich lohnt. Wer bin ich? Fragte er in einem Gedicht aus dem Gefängnis, ein Dreivierteljahr vor seiner Hinrichtung. Wer bin ich? Von Dietrich Bonhoeffer. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich träte aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus meinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der das Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was die anderen von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig. Ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen. Dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Das hat er am 16. Juli 1944 in der Haftanstalt Tegel geschrieben. Ein sehr bewegendes Gedicht, bei dem mir immer fast die Tränen kommen. Es schaut wirklich in die Tiefe des Herzens. Und wer ist dieser Ich Bin? Die Theologie des Abendlandes ist an dieser Stelle immer wieder in die Falle der Philosophie getappt. Sie hat von einem Gott gesprochen, der als höchstes Wesen so hoch stand, dass man noch nicht mal mehr von ihm reden konnte. Gott schien vielen Theologen so erhaben, dass man vergaß, dass Gott sich wirklich hier auf Erden gezeigt hat. Dass man vergaß, dass er auch in einem Dornbusch oder einer Feuersäule oder einer Wolke oder im Allerheiligsten der Stiftshütte gegenwärtig sein konnte. Vor allem aber, dass er auch in Jesus Christus Fleisch werden konnte und wirklich Fleisch geworden ist. Also Gott ist nicht nur ein erhabenes Wesen in der Höhe oder ein unendliches Wesen in der Tiefe, das ist er auch, sondern er hat einen Namen und in Jesus ein Gesicht, in das man schauen kann. In ihm hat er seinen Namen präzisiert, denn Jesus bedeutet, der Herr rettet. Auch dieser Name ist nicht nur ein Etikett. Er bezeichnet die Wirklichkeit, dass Gott in ihm die Welt mit sich selber versöhnt hat damit ein vollkommenes und ewiges Heil geschaffen hat. Es gibt Menschen, die nichts mit dem Glauben zu tun haben wollen, weil sie meinen, dass Gott uns unmöglich einzuhaltende Dinge und Gesetze auferlegt, damit wir ihn sozusagen bestechen und uns mit ihm versöhnen können. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Er hat sich bereits mit uns versöhnt. Wir brauchen es nur anzunehmen. Gott hat sich im Alten Testament vielfach und auf vielfältige Weise offenbart, bevor er im Neuen Testament in seinem Sohn Jesus Christus höchstpersönlich und sichtbar erschienen ist. Wie sich im Alten Testament das Volk Israel nicht selbst aus Ägypten befreien konnte, so können wir uns auch nicht selbst aus der Sünde befreien. So wie das Volk Israel unter der Last der ägyptischen Bedrängung litt, so leiden wir heute unter den Folgen der Sünde. So wie Gott sich seines Volkes in Ägypten erbarmte, so hat er sich auch über uns erbarmt. Und so wie er selber Israel mit starker Hand aus Ägypten geführt hat, so hat er selber die Sünde für uns am Kreuz besiegt und uns aus der Sünde geführt. Gott hat seinen Namen offenbart. Jahwe, der Herr, der sich im Neuen Testament konkretisiert zu Jesus, der Herr rettet. Er hat uns seinen Namen genannt, damit wir ihn anrufen können. Er hat uns damit eine Adresse gegeben, an die wir uns richten sollen, so ähnlich wie wir jemandem unsere Adresse mitteilen, damit er sich an uns wenden kann. Gott hat im Alten wie im Neuen Testament versprochen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Dieser Gott hat von sich offenbart, dass er gestern, heute und in Ewigkeit derselbe Gott ist. Hier ist nicht ein Gott aus der Welt der Religionen, ein Gott, wie ihn die Menschen sich vorstellen, sondern ein Gott, der an seinem Handeln erkennbar ist, dessen Wort sich in seinen Taten als zuverlässiges und gewisses Wort erweist. Ein Gott, der über dem kurzen Leben der Menschen und der vergänglichen Welt steht und der sein Wort vom Heil in der neuen Welt, von der Auferstehung und vom ewigen Leben gewiss wahr machen wird. Einen Text habe ich jetzt noch ausgelassen aus unserer Anfangsgeschichte. Er sprach, ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Eigentlich ist es ja Jesus in der Feuer- und der Wolkensäule, der das Volk führt. Mose ist nur das Sprachrohr. Und es gab einen besonderen Gottesdienst am Berg Gottes, haben die Israeliten auch die Gesetze bekommen und eine lange Zeit verbracht. Hat das eine Entsprechung? Wenn Jesus Gottes Volk, also uns, aus der Sünde geführt hat ans Ziel, ich bin jetzt mal so frei zu interpretieren, dass wir dann auf der neuen Erde sind, dann werden wir einen immerwährenden Gottesdienst feiern. Auch hat Jesus gesagt, dass er nicht mehr Wein trinken und Brot essen wird, bis wir bei ihm sind. Dann sind die Gesetze alle erfüllt worden von Jesus für uns, damit wir leben können. Dann wird es den perfekten Gottesdienst geben. Mose hat also damals einen Ausblick bekommen auf den Tag der Erlösung. Und Jesus hat die endgültige Erlösung durch seinen Tod erwirkt. Und wir dürfen uns freuen, dass Gott mit uns ist bis ans Ende der Tage. Durch alle Schwierigkeiten und Nöte, aber auch Freuden und schöne Zeiten hindurch. Ich möchte auch, wenn ich älter werde, Gottes Stimme hören. Ich möchte wach sein und lebendig bleiben wie Mose. Ich möchte gerne der Dornbusch sein, in dem das Feuer des Heiligen Geistes brennt und leuchtet, das ansteckt, ohne zu verzehren. Und wenn Gott mit uns ist, brauchen wir nichts und niemanden zu fürchten, keinen Teufel und keinen Pharao. Denn eine höhere Aufwertung gibt es nicht, als dass Gott sagt, ich bin mit dir. Der Herr sei mit euch und mit mir. Amen.